herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich heute wieder in kleiner Runde den Udo begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo lieber Basti.
Die Vorweihnachtszeit liegt jetzt nun aktuell gerade hinter uns. Wir haben uns den Schweiß von der Stirn gewischt und können jetzt total entspannt, während wir heute hier am zweiten Weihnachtsfeiertag aufnehmen, auch ein bisschen durchatmen. Und das kann man natürlich wunderbar bei diesem Film machen und bei diesem Filmgespräch. Und wir haben ja schon so einiges hier im Podcast besprochen, was so kleinere Filme sind. Wir haben gesprochen über wirklich abseitige Filme. Wir hatten über Robbie's Side gesprochen. Dann haben wir Paranoia-Filme, ganz viele besprochen. Aber über was wir so in der Form noch nicht gesprochen haben, das sind so richtig klassische Agentenfilme, Spione und mitten im Kalten Krieg angesiedelt. Und ich möchte ganz gerne heute unser heutiges Gespräch damit starten, wie denn so deine Geschichte oder unsere Geschichte so mit diesem typisch, ich sag mal, europäischen, aber auch amerikanischen Spionage-Agenten-Thrillern-Film so ist. Hast du da Roots, Wurzeln, hast du da einen Bezug dazu?
Also das habe ich definitiv, aber vor allem in vergangenen Zeiten. Also nicht so unbedingt, was die letzten 10 oder sogar 15 oder sogar noch ein paar Jahre mehr angeht, sondern größtenteils wirklich eher so in der späten Kindheit und in der gesammelten Jugend und so ein bisschen die Zeit danach. Bei uns zu Hause wurde natürlich echt viel James Bond geguckt. Wenn so ein James Bond gelaufen ist, dann ist die ganze Familie auf der Couch gelandet und hat sich das reingezogen. Aber es gab auch ganz viele andere, ne? Also durch die verschiedenen Gruppierungen, in denen man da so Filme geguckt hat. Agentenfilme waren da immer in und dann, was so halt im Fernsehen lief, ne? Ich denk da an so einen Film wie, oh, wie heißt denn der Spion, der aus der Kälte kam, sowas. Oder einer meiner Favoriten bis heute, den ich auch später und jetzt auch in den letzten Jahren noch am ehesten, am häufigsten geguckt habe, ist Ipcress mit Michael Caine, wo ich auch die Musik halt so wahnsinnig gern mag. Das ist so ein Liebling. Also wir haben da eine Menge Zeug geguckt, auch einige Dinge geguckt, wo ich nur noch so ein paar Bilder im Kopf habe und überhaupt nicht mehr benennen könnte, welcher Film das war. Aber ich glaube, wir haben uns da größtenteils und auch wirklich mit einem recht weiten Abstand eher im amerikanischen Filmsektor bewegt und weniger im europäischen Kino. Und das ist auch in den späteren Jahren so, wenn ich dran denke, jetzt so was dann irgendwann nochmal im Kino liest, sowas wie Tinker, Tailor, Soldier, Spy ist ja, glaube ich, auch eine amerikanische Produktion, ist eine britische Produktion tatsächlich, ja, okay. Dann ne, sowas in der Richtung, was ich auch mag, was ich gern geguckt habe im Kino. Ja, da, wenn mir was begegnet, schaue ich mir das an, aber das ist jetzt nicht ein Genre, was mich gerade über diese ganzen letzten Jahre viel bewegt hat. Da habe ich wirklich so ein Ipcress mal reingeschmissen, weil ich größtenteils wirklich Bock hatte auf die Musik oder auch mal Filme, die so dieses Feeling haben, sowas wie ein Charade, also Charade, den ich auch vor allem auch wegen der Mucke gerne gucke. Ich glaube, beides Musik von Henry Mancini, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ganz wunderbare Musik. Und ja, ansonsten da gab es noch diesen Cumberbatch und Keira Knightley Film, was ja auch sich so ein bisschen in dem Sektor bewegt. Ne, der ist erst ein paar Jahre her. Mit dieser Code-Maschine. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Egal. Ich habe eine Geschichte damit, aber es ist jetzt keines meiner Kerngenres, sondern wirklich viel in meiner Erinnerung. Aber es hat definitiv, gerade die alten Filme, ganz entscheidend meinen Musikgeschmack geprägt. Weil immer wieder sowas, Leute wie Henry Mancini, ich hatte ihn gerade erwähnt, oder Leute wie John Barry oder sowas, das ist Musik. Das hat ganz viel mit dem zu tun, was ich heute höre und auch heute selbst an Musik mache. Und da ist dieses Genre tatsächlich total wichtig, weil es irgendwie ein musikalisches Fundament gelegt hat. So, weil diese Agentenfilme, die haben eine besondere Musik, so was Zackiges und auch ein bisschen was aus dem Noir rübergeschwappt ist. Manchmal so eine jazzige Note, manchmal so eine, einfach so eine sehr geheimnisvolle Note mit drin, ne? Und dann auch Leute wie Mike Patton, die das dann aufgegriffen und irgendwie verarbeitet haben und daraus wieder was Eigenes gemischt und gemacht haben, was ich wahnsinnig gern höre. Ne? Im Director's Cut zum Beispiel gibt's auch, das ist ein Album mit der Kombination Phantomas. Ja. Da gibt's eine unglaublich tolle Version auch von Charade, die ich wahnsinnig liebe. Und das hat direkt bei mir so ein Feeling, so ein Gefühl drin. Und ja, dann kommst du hier mit so einem Ding um die Ecke und ich kann da anknüpfen. Und ich habe da auch irgendwie Lust, sowas zu sehen und auch Bock auf mehr. Weil ich glaube, da schlummern auch ganz viele in mir, die ich schon kenne, wo ich mal wieder entdecken muss, dass ich die schon mal gesehen habe, weil es dann so einmal im Free-TV war vor so vielen Jahren, dass die Erinnerung da einfach was verblasst ist. Oder auch Filme, die ich eigentlich in einem anderen Genre persönlich fühle, obwohl die auch so ein bisschen in diesem Fahrwasser spielen oder ein bisschen mit dieser Stimmung spielen. Ich muss da an Das Auge denken. Da gibt's einen amerikanischen und da gibt's auch das französische Original. Das hat auch so ein Feeling, aber das ist kein richtiger Spionagefilm, zumindest habe ich das nicht so in Erinnerung, sondern da geht's halt um andere Themen, aber der fühlt sich ähnlich an, gerade das französische Original. Wie ist deine Geschichte mit dem Genre?
Also ich komme ja wirklich so aus so einer Familie, die wirklich gerne, gerade auch so zur Wendezeit war das ja so ein heißes Ding, mein Vater, mein Großvater, die über James Bond so diese Leidenschaft für diesen Spionagefilm natürlich entdeckt haben, weil da konnte man natürlich nach der Wende dann so wirklich richtig sehen. Wenn man James Bond auf der ARD lief, dann konnte man das natürlich schon zu DDR-Zeiten sehen, ne? Wenn man guten Empfang hatte. Aber ansonsten war zu DDR-Zeiten sowas, so Spionagefilme war meistens eigentlich eher tabu, weil es waren entweder britische Filme und selten, dass du mal einen französischen Film zum Beispiel sehen konntest. Also das war schon eher so ein Ding. Und ich meine mich zu entsinnen, dass mein Großvater und mein Vater aber diesen Film auf jeden Fall gesehen hatten und zwar noch zu DDR-Zeiten. Wo das jetzt war, das weiß ich nicht, aber die hatten sich darüber unterhalten. Also zumindest vom Gespräch her wusste ich das und ich wusste auch, dass die sich sehr lange über diesen Plot unterhalten hatten. Und ich hatte den nicht gesehen und irgendwann, das muss, ach du meine Güte, Ende 90er, Anfang 2000er gewesen sein, hatte ich selber wie so einen kleinen Mini-Hype. Ich wollte diese ganzen Agentenfilme auch alle unbedingt sehen. weil ich vor allen Dingen in den 90ern mit meinem Vater ein paar schon nachgeholt hatte. Also gerade die ganzen James Bonds, die es alle gab, die haben wir wirklich alle nachgeholt. Also das ist mir auf eine Videothek gegangen, gezielt, haben die ausgeliehen. Und dann kann ich mich entsinnen, er war riesengroßer Fan, kann man wirklich sagen, von Red Cinnamons The Jackal, also der Schakal. Und den habe ich damals auch schon mit 11, 12 gesehen und dann habe ich den auch damals aufgenommen im Fernsehen und habe den mehrfach gesehen und ich fand das einfach spannend. Eigentlich furztrocken, wenn man so will, aber irgendwie auch total spannend und es hat mich völlig fasziniert. Und Anfang der 2000 hatte ich dann auch nochmal so dieses Revival. Ich konnte in die Videothek selber gehen, mir das selber alles ausleihen und da habe ich natürlich geguckt, was kriegt man denn da eigentlich so alles. Und da habe ich dann auch den Maulwurf gesehen. Und ich weiß gar nicht mehr, noch so ein paar französische Filme, vor allem viel französische und britische Filme. Die Akte Odessa, ich weiß nicht, sagt dir das was?
Nee, ich glaube nicht.
Das ist mit dem ganz jungen John Voight, ist das, auch aus den 70ern. Und das ist alles so diese kalte Kriegsthematik. Und das hat mich natürlich immer komplett abgeholt. Spion, kalter Krieg, das macht schon was mit ein. Da ist sozusagen schon eine gute Story automatisch vorprogrammiert.
Ja.
Und genau. Und jetzt hatte ich vor ein paar Monaten durch Zufall den Maulwurf entdeckt im Stream. Dachte ich mir so, Mensch. Und dann habe ich den angemacht und dachte mir so, Mensch, das ist ein Film, über den müsste man eigentlich mal sprechen. Und habe ein bisschen geschaut in meiner Bubble, in meiner Blase und haben ganz wenige Leute diesen Film auf dem Schirm. Und das, obwohl der ja eigentlich hochkarätig besetzt ist, wie ich finde, eigentlich auch wirklich überdurchschnittlich gut ist. Also es ist jetzt kein typisches, wir machen jetzt mal ein Spionagefilm-Produkt seiner Zeit, sondern da steckt schon ganz schön viel drin an Potenzial. Und dachte ich so, das ist doch eigentlich der perfekte Film für ein schönes kleines Zweiergespräch.
Auf jeden Fall. Ich muss noch was anführen, weil wo mich der Spionagefilm in den letzten Jahren auch noch irgendwie beschäftigt hat, ist mir gerade irgendwie noch gekommen, ist eher im komödiantischen Bereich. Weil ich zum Beispiel diese OSS-Filme so wahnsinnig gerne gucke, ne? Französische Produktion. Gerade die letzten, aber da habe ich mir auch die Box geholt mit den alten, die natürlich auch da reinspielen, die auch alle französische Produktionen sind und so ihr eigenes Ding im Fahrwasser von James Bond durchgezogen haben und irgendwie teilweise ganz interessant sind, auch ein bisschen schrottig hier und da, aber auch irgendwie Schönes dabei. Und die aktuellen mag ich halt alle drei eigentlich ganz gerne auf ihre Art. Und da gibt also ne so mit diesem Augenzwinkern so auf dieser Schiene, da habe ich doch so das ein oder andere gesehen, definitiv. Ja. Den Maulwurf hingegen habe ich damals definitiv nie gesehen. So viel kann ich sagen. Den hast du mir herangezerrt und ich kannte da nichts draus. Also der ist mir auch nicht im Free TV früher mal begegnet oder so. Also ich kannte weder die Musik noch die Geschichte, noch sind mir irgendwie einzelne Bilder hängen geblieben. Also das war jetzt definitiv eine erste Begegnung mit diesem Film.
Cool. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich sehe hier aber auf jeden Fall viel Potenzial für Gesprächsthemen. Ich habe hier auch tatsächlich eine etwas größere Liste als sonst. Aber dann lass uns da gerne reingehen. Vielleicht für den Anfang von weg. Der Film basiert auf einem Roman vom Autor George Markstein oder Markstein aus dem Jahr 1977 und der Roman heißt Chance Awakening, jetzt haben wir es. Und das hier ist sozusagen eine französisch-schweizer Koproduktion, die das adaptiert haben unter der Regie von Yves Boisson. Und das Drehbuch hat hier geschrieben Michael Audiard zusammen mit dem Yves Boisson. So, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Genau, ansonsten kriegst du grob zusammen, um was es in dem Film geht?
Würde ich nicht behaupten.
Kannst aber auch machen.
Also, ja, mach das gerne mal, weil ich glaube, bei diesem Film habe ich damit meine Schwierigkeiten und mag später gerne erläutern, warum ich diese Schwierigkeiten habe. Aber ich glaube, für die Zusammenfassung bist du diesmal definitiv besser geeignet.
Da möchte ich vielleicht gleich was mit vorweggeben für alle die da draußen, die den Film noch nicht gesehen haben. Es ist ja ein Spionagefilm und hier gibt es natürlich wahnsinnig viele Wendungen und Twists und Turns und wir werden auf jeden Fall über das Ende sprechen müssen und man kann sich den Film anschauen und komplett spoilern lassen. Das würde funktionieren. Es macht aber auch Spaß, wenn man einfach unvorbereitet da reinstürzt. Also jetzt an der Stelle, ich werde jetzt wahrscheinlich auch bei der Inhaltsangabe wahrscheinlich schon den ein oder anderen Spoiler mit vorausgeben. Deswegen seid ihr jetzt ab der Stelle hier gewarnt. Genau, in dem Film geht es um Sebastian Grenier. Der ist ein Ex-Spion. Und der lebt ganz ruhig mit seiner Freundin, die an der Uni ist in der Schweiz. Und eines Tages wird er mehr oder weniger reaktiviert durch einen gewissen Jean-Paul Chance. Der wird gespielt von Michel Piccoli. Übrigens Sebastian Grenier fantastisch gespielt von Lino Ventura. Und jetzt geht es darum, dass so ein paar alte Agenten aus diesem Netzwerk, in dem Sebastian Grenier drin war, liquidiert werden. Und Sebastian Grenier soll der ganzen Sache jetzt ein bisschen auf die Spur gehen. Und da gibt es ganz viele Wirrungen und viele Wendungen. Und dann taucht auf einmal noch ein Richard auf, gespielt von Bruno Cremier. Und dann wird es langsam verworren und dann merkt man auch mit, dass die Freundin von Sebastian Grenier, hier gespielt von Christiana Jander, die Anna Kretz, in ihrer Studienzeit mit ihren Studienkollegen in so einer linken Bewegung ist. Naja, und dann passieren noch ein paar Morde und ein paar Anschläge und ein paar Entführungen und da haben wir unseren fertigen Agentenfilm. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen zusammentragen können. Ohne es schon vorweg wegzugeben. Oder möchtest du noch was ergänzen?
Nein, ich finde das reicht dicke, weil also das ist bei diesen Agentenfilmen, finde ich, gerade wie kann man das gut formulieren, gerade bei den eher nicht actionlastigen und eher härteren und eher direkteren, konfrontativeren, ne, wie jetzt auch Ipcress, den werde ich heute noch häufiger als Vergleich ziehen, weil ich da einfach so ein bisschen eine Verwandtschaft sehe, die sind recht nah beieinander von der Art, wie die gemacht sind. Ich finde, die machen das ja ganz absichtlich, dass sie uns mit in eine Geschichte reinwerfen, wo man erstmal ganz viele Dialoge wirklich wie schallende Ohrfeigen um die Ohren gescheuert bekommt. Und man versteht erstmal gar nichts. Es wird einem der Boden weggezogen. Man hat tierische Probleme, überhaupt zu folgen. Okay, bei den 30 Milliarden Namen, um wen geht denn das jetzt und wie? Und wer hat denn da und warum ist der? Und was ist denn überhaupt hier los? Das beim Maulwurf hat das Methode. Beim Maulwurf spürt man richtig, man kann da einsteigen, man kann diese Ahnung bekommen, man kann einen roten Faden finden, aber der Film ist erstmal nicht dafür gemacht, dass man den automatisch findet, sondern der Film ist erstmal so aufgezogen, dass man spürt, dass die Hauptfigur meint, irgendwie ein paar rote Fäden zu sehen, aber eigentlich ziemlich ratlos in der Pampa steht. Und man selber als Zuschauer, zumindest mir persönlich ging das so, ich stand auch ratlos in der Pampa. Und zwar völlig. Das ist anders als bei so einem Hitchcock. Ich liebe die Spionagefilme bei Hitchcock oder die, die so ein Spionageflair haben. Ne? Ich liebe die sehr. Da kriegt man den roten Faden sofort. Da gibt's ein Mysterium und manchmal gibt's auch einen Twist. Aber man hat erstmal einen roten Faden und eine Ahnung und man kann das erspüren. Und das fällt mir bei diesem Maulwurf hier sehr schwer, was ich aber sehr mag. Ich lasse mich da so reinfallen in die Ahnungslosigkeit der Hauptfigur und kann deshalb total mit dem mitgehen. Ich kann mit dem mitstolpern durch all das, was hier passiert und ratlos in der Gegend rumstehen und kann das sehr genießen, dass ich ratlos in der Gegend rumstehe. Es mag jetzt auch sein, dass es daran liegt, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Ne? Vielleicht würde mir das ganz anders ergehen, wäre das jetzt, keine Ahnung, Durchlauf 4 oder so. Wie war das denn jetzt für dich? Du hast den ja nicht zum ersten Mal gesehen. Du hast den jetzt ja schon im Hinterkopf gehabt und wusstest diverse Dinge. Standst du ratlos in der Gegend?
Also jetzt mal ohne Quatsch. Ich hatte am Ende, als ich den Film ausgemacht habe, dachte ich mir so, okay, ich muss das jetzt mal ganz kurz nochmal aufschreiben, was hier eigentlich genau passiert ist. Ich hatte dann zusätzlich noch eine Unterhaltung mit ChatGPT. wo ich sozusagen meine Fragen formuliert habe, an seinen Antworten habe ich gesehen, das haut nicht so ganz hin. Dann habe ich sozusagen nochmal die Steps dieser Geschichte mit ChatGPT zusammen runtergebrochen. Dann habe ich es mir extra aufgeschrieben und dann macht es Sinn. Und dann dachte ich mir so, okay. Und jetzt habe ich die Geschichte, also ich werde dann auch zum Ende dann unseres Gesprächs dann vielleicht auch mal kurz zusammenfassen, was dann eigentlich der große Plan eigentlich dahinter ist. Denn das Ganze ist eine riesengroße Maulwurfsjagd. Bloß die Frage ist, wer macht denn hier eigentlich die Maulwurfsjagd?
Richtig, und wer ist der Maulwurf auch und so? Da musst du mir später auf jeden Fall dann mal weiterhelfen, weil also geblickt habe ich das wirklich nicht. Und ich bin super gespannt, was du da dann später rausziehst und entschlüsselt hast und alles. Denn es fühlt sich sehr verworren an. Erstmal.
Und das Fantastische finde ich ja eigentlich daran, wir haben das ja schon häufig hier im Podcast ja auch besprochen, die Erzählperspektive. Ne? Aus welcher Perspektive ist denn dieser Film erzählt? Und der ist ja zum Großteil aus der Perspektive von Sebastian Grenier erzählt, also ne, gespielt von Lino Ventura. Und das macht es eben halt aus, wir wissen immer nur so viel, wie er weiß. Hin und wieder haben wir einen ganz kleinen Vorsprung, Wissensvorsprung, der hält aber nicht lange vor, dieser Wissensvorsprung. Dann sehen wir ihn, wie er dazu kommt, wie er das herausfindet oder wie wir sozusagen bestimmte Spuren mit ihm halt ermitteln. Aber wir sind eigentlich immer gleich auf mit ihm und wir sind sozusagen Teil dieses Verwirrspiels, was, wie ich finde, ja auch den Reiz dieses Films ausmacht, dass wir die ganze Zeit am Rätseln sind. Wir müssen uns Gedanken machen, wer ist dieser Sebastian Grenier eigentlich? Was hat er für eine merkwürdige Beziehung mit seiner Freundin Anna? Was ist das für eine komische Dynamik? Wo kommen diese ganzen Leute her? Und es tauchen ja immer irgendwelche anderen Leute auf, die irgendwas wollen oder sich mitzuteilen haben oder Informationen haben. Und das müssen wir ja alles ja wirklich erst mal abstrahieren, abtragen und dann einsortieren. Und während wir das tun, läuft ja dieser Film ja aber trotzdem ununterbrochen, unermüdlich einfach weiter. Und das finde ich das, weil der Film dann, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen ins Technische, handwerklich, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, sehr, 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 sehr gut gemacht ist, sehr formal ist, habe ich da wirklich sehr viel Spaß dran gehabt, also auch dieser Schnitzeljagd halt auch zu folgen.
Ja, absolut. Also da hatte ich auch unglaublich viel Spaß dran und dafür brauchte ich auch nicht unbedingt eine Ahnung, was da passiert, sondern konnte mich da so durchtreiben lassen und wurde so mitgezogen von all dem. Und natürlich hatte ich mal Ideen oder zumindest irgendwie ein Gefühl, was hier passiert und wer da Drahtzieher ist vielleicht und was vielleicht auch als nächster Schritt passieren könnte. Das hat sich nicht unbedingt alles bewahrheitet. Aber zumindest hatte ich immer irgendwie ein Gespür und fand das auch ganz schön, wenn ich mal vor eine Wand laufe und mich wieder neu orientieren muss. Und Der Film hat es an diversen Stellen geschafft, mich sehr zu überraschen. Und das schaffen gar nicht so viele Filme. Dieser hier hat das geschafft. Und das hat sich auch wie so eine Spirale nach hinten durchgezogen, wo das nach hinten raus mehr wurde mit den Überraschungen und tiefer wurde mit den Überraschungen und auch, ich sag mal, emotionaler mit den ganzen Überraschungen. Also völlig faszinierend und schön gemacht und schön geschrieben. Das auf alle Fälle. Ja.
Da habe ich gleich eine Frage. Eine von vielen Fragen, die ich dir heute stellen muss.
Oh je, Mini, okay, schieß los.
Nee, es ist tatsächlich auch eine Einschätzung, wie du das siehst, denn die Figur Sebastian Grenier und seine Freundin Anna Graetz.
Ja.
Ich habe in meinen Notizen mir Folgendes dazu aufgeschrieben. Ich verstehe die Beziehung zwischen Sebastian und Anna nicht wirklich, aber die beiden haben eine interessante Chemie. Mhm. Und ich wollte dich fragen, wie hast du diese Beziehung dieser beiden wahrgenommen? Wie war das für dich?
Ich habe in meinem Notizzettel die Worte stehen, ich mag die Verbindung der beiden Hauptcharaktere. Obwohl sie ja nicht unbedingt Hauptcharakter ist, aber ich mochte ihre Verbindung total, weil ich habe diese Beziehung wirklich gefühlt. Auch wenn die ein bisschen seltsam war, auch wenn die viel Unausgesprochenes drin hatte, hatte ich den Eindruck, dass da wirklich ein tiefes Gefühl drin ist und dass die beiden wirklich eine Verbindung haben und einfach unglaublich blockiert sind durch die Dinge, über die sie nicht offen sprechen können oder einfach vielleicht es auch einfach teilweise nicht tun oder sich nicht trauen. Aber dass diese Verbindung halt super stark ist, dass er eine emotionale Verbindung spürt und vor allem auch tiefen Schutzinstinkt spürt irgendwie und dass bei ihr sie total nah an ihm dran ist eigentlich und unglaublich feine Antennen hat und kleine Dinge, größere Dinge bemerkt und denen nachspürt und die auch anspricht und Blockaden bei ihm spürt und ich fand das cool. Ich fand das sehr cool, weil es sich für mich total echt angefühlt hat und ich spüren konnte, selber merken konnte, dass die eigentlich noch viel tiefer sein wollen, aber eben durch seinen Ex-Job, sage ich jetzt mal, durch dieses Agentendasein eben einfach Probleme haben, da tiefer einzusteigen und er Probleme hat, über Dinge zu sprechen und sie da ins Vertrauen mit reinzunehmen. Er sie da auch wirklich beschützen möchte ein Stück weit vor diesen Dingen und halt eben nicht kann, wie man hier im Laufe der Geschichte merkt, dass es nicht der richtige Weg war, um irgendwie sie schützen zu können, sondern vielleicht auch genau der falsche Weg. Vielleicht hätte es auch gar keinen Unterschied gemacht. Keine Ahnung. Aber diese Beziehung der beiden fand ich für mich einen von mehreren schönen Kernen in diesem Film und vor allem eine emotionale Spitze vielleicht auch, weil ich da wirklich fühlen konnte. Ansonsten ist dieses ganze Agentendasein sehr unterkühlt und die Verbindung zu den anderen Menschen hier ist unglaublich unterkühlt. Das sind halt wirklich Spione, die nichts preisgeben, die alle mit Masken und Fassaden rumrennen, die nie offen sprechen, sondern immer über 30 Winkel und so weiter. Und das ist halt bei diesen beiden anders. Da ist es wirklich, auch wenn nicht alles gesprochen wird, da ist die Emotion da. Da kriege ich die Verbindung, da kriege ich das Menschelnde, das Menschliche direkt zu fassen und zu greifen. Und das stellt einen wirklich emotionalen Ausnahmepunkt hier dar.
Warum ich das nicht so richtig greifen konnte, es ist nämlich nicht so überdramatisiert, diese Liebesbeziehung dieser beiden, sondern die bewegen sich für diese Zeit, wie ich finde, sehr krass auf Augenhöhe. Sie hat sehr viel Freiraum, sie kann sehr viele Dinge machen, wie sie möchte. Und ich nehme denen das ab, nämlich durch den Altersunterschied. Er hat offensichtlich ein Leben bereits gelebt und sie ist halt jung. Und er kann ihr deswegen eben halt den kompletten Freiraum geben, weil er weiß, dass es wichtig ist. Zumindest nehme ich das so wahr. Und sie weiß das wiederum auch zu schätzen. Also dieser Altersunterschied, der macht da tatsächlich eine gewichtige Rolle, um das besser verstehen zu können. Und das, was du gesagt hast, dass sie so feinfühlig ist und sensibel ist, ohne dabei in irgendeiner Art und Weise nervig zu sein, aufdringlich oder so, sondern wirklich sehr dicht beieinander. Ich finde das wirklich, das geht mir da auch ähnlich. Auch wenn ich mir schon ein bisschen mehr an der Hand gewünscht hätte, aber das macht wahrscheinlich auch den Reiz aus, dass vieles nicht unausgesprochen ist.
Ich finde sie unglaublich liebenswert. Ne? Ich gucke da drauf und sehe halt eine Frau, die ist, du hast es schon erwähnt, die steht unglaublich im Leben, die ist sehr stark, die hat ihr ganz eigenes Ding, macht ihre ganz eigenen Sachen, hat ihre eigenen Ideen, die sie verfolgt, die anscheinend ja auch nicht unbedingt immer bei jedem auf Gegenliebe stoßen. Man merkt, das ist wirklich ein Charakterkopf, sag ich jetzt mal. Also wirklich eine Frau, die was zu sagen hat, die tolle Gedanken hat, die interessante Dinge tut und die aber halt wirklich dieses Emotionale auch so stark mit drin hat. Das ist ja das, was man, also sowas, was ich mir auch wünsche, dass Menschen einander sehen, dass Menschen einander Aufmerksamkeit schenken, richtig zuhören und so eine Tiefe da reinbringen. Und das bringt sie hier total mit. Deshalb kann ich sie da, glaube ich, einfach auch sehr fühlen und sehr greifen. Ich finde das sehr schön, wie balanciert das geschrieben ist in dieser Figur. Ja, mag ich. Mhm. Mag ich sehr. Und er ist halt wirklich nicht einfach nur ein Spionageabziehbild, sondern definitiv auch ein Mensch. Der ist zwar blockiert und der ist nicht hochemotional, aber ich kann merken, dass der auch so geschrieben ist, dass der absolut für mich als echter Mensch rüberkommt und nicht eben nur als so ein Vorzeigespion, sage ich jetzt mal.
Mhm. Mhm. Das schwingt ja auch so mit, ne? Wenn du Spion bist und selbst wenn du im Ruhestand bist, bist du ja trotzdem ein Spion. Du kannst das ja nicht ablegen. Du bist ja mehr oder weniger Gefahr. Und wenn du dich in eine Liebesbeziehung begibst, dann bringst du die andere Person ja mehr oder weniger ja auch mit in Gefahr. Es kann ja immer irgendetwas sein. Und das schwingt da schon so ein bisschen mit. Jetzt vielleicht einfach so einen kleinen Schritt weiter, weil du sagtest so, dass hier viele oder die meisten Menschen in dem Film unterkühlt sind, wo ich das definitiv nicht das Gefühl hatte, als einzige letzte, ich sag mal so, herzliche Person noch mit dir im Film, das ist Michel Piccoli. Die Rolle von Jean-Paul Chance, weil der betritt sozusagen die Bühne und da ist ein Esprit, da ist ein Charme da, da merkt man, da ist eine Herzlichkeit und eine Wärme irgendwie da. Und du weißt nicht, ob du dieser Herzlichkeit und dieser Wärme trauen kannst, aber die ist halt eben halt nicht unterkühlt, die ist das Gegenteil irgendwie von unterkühlt. Und ich muss wirklich sagen, mich hat der voll umgehauen. Mich hat er komplett überzeugt mit diesem Charme und eben halt auch dieses Spielen halt damit. Vielleicht verbirgt sich ja was dahinter, ne? Also diesen Verdacht halt. Und da wollte ich dich auch fragen, wie fandest du Michel Piccoli hier in dem Film?
Da muss ich gerade mal kurz in mich gehen, weil ich bei dem schon, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt so dieses Menschliche, dieses Menschelnde, da habe ich da nicht so tief drin gespürt. Da hätte ich jetzt eher noch den Henri Marchand genannt, glaube ich, aus dem Kopf raus, ne, gespielt von Bernard Fresson, heißt der Mann. Da habe ich das, glaube ich, eher noch gespürt als jetzt hier bei Michel Piccoli, den ich sehr gut fand hier in diesem Film, ne? Also nicht falsch verstehen, aber da habe ich schon eher so dieses, also hatte ich immer so eine Obacht, so ein dem, ich weiß nicht, ob ich dieser Person, die ich hier präsentiert bekomme, irgendeine Form von Vertrauen schenken möchte oder ne, da hatte ich die ganze Zeit sehr spitze Ohren, sag ich mal. Das passt vielleicht am ehesten. Skepsis, aber das liegt natürlich auch an der Geschichte. Das ist paranoid hier und man vertraut erstmal einfach niemandem. Man hinterfragt auch die Frau ganz natürlich durch die Story, die da passiert. So spinnt die irgendwelche Fäden, steckt die damit drin und das hat man eigentlich erstmal bei fast allen Figuren, die hier irgendwie auftreten und ein bisschen längere Dialoge führen. Und so ging mir das hier. Ging mir das hier auch auf jeden Fall bei dieser Figur. Denn dadurch, dass ich nicht genau begreife, was passiert, wer die Fäden strickt, wer die Fäden zieht, dadurch bin ich erstmal super in Hab-Acht-Stellung. Und bei dieser Person hier ganz besonders, weil die einfach viel zu tun hat in diesem Film. Und ich nicht genau weiß, was will er? Was möchte er? Warum tut er das, was er da tut? Und ich werde da genauso wie halt der Sebastian Grenier, werde ich da mitgenommen, mitgenommen in Situationen, wo ich nicht kapiere, warum bin ich hier? Und was passiert hier genau mit mir? Und kann ich Vertrauen schenken oder kann ich nicht Vertrauen schenken? Also du merkst, ich war da jetzt wie gespalten und vielleicht auch ein bisschen abgelenkt, weshalb ich dieses Menschliche vielleicht nicht so spüren konnte, weil ich die ganze Zeit dachte, boah, ich werde hier manipuliert in irgendeiner Art und Weise.
Mhm. Mm. Also genau genommen, also ich könnte das jetzt auch einfach mal fix auflösen,
wie
die Geschichte eigentlich gestrickt ist. Ja, natürlich werden wir hier ausgetrickst. Also wie ich schon bereits sagte, die Perspektive, durch die wir sehen, ist ja Sebastian Grenier. Hinter allem steht ja die Organisation. Das kriegen wir zum Ende ja erzählt, dass es eine sogenannte Organisation gibt, die die ganzen Geschicke lenkt. Und beziehungsweise dem ansteht natürlich der Minister. Und der hat, also die Organisation hat einen Spion entdeckt, also einen Maulwurf entdeckt. Das ist nämlich der Jean-Paul Chance. Da der allerdings ein politisches Amt bekleidet, was es sehr schwer macht, ihn sozusagen einfach zu entfernen, weil es eben halt eine sehr wichtige politische Person ist, hat man sich den Plan gedacht, man könnte ja den alten Agenten, beziehungsweise die ganze alte Agententruppe einfach reaktivieren. Man bringt sozusagen alle um aus der alten Truppe von Sebastian Grenier und Sebastian Grenier wiederum soll dann sozusagen den Spion selber jagen. Und damit das funktioniert, machen die es ganz perfide. Die gehen nämlich selber die Organisation zu Jean-Paul Chance selber und sagen, hey, wir haben hier einen Maulwurf, du musst uns dabei helfen und reaktiviere doch mal den Sebastian Grenier, um diesen zu finden. Und weil die schon wissen, dass der eine Freundin hat, die mit so Links-Terroristen oder wie auch immer Leuten rumhängt, wird da sozusagen so ein Nebenkriegsplatz fertig gemacht schon.
Ja, Ablenkungsmanöver dann fast, oder?
Nicht nur das, sondern auch es dient ja auch daran, also die Frau, also die Freundin von ihm, Anna Kretz, soll sterben, damit er dann wütend ist, um dann eben halt in dieser Wut den Chance dann halt zu töten, woraufhin dann sozusagen der Präsident entscheiden muss, okay, jetzt muss der Bruno Grenier aufräumen und Spoiler, sich dann halt auch dem Grenier dann halt noch entledigen. Also es ist sozusagen ein riesengroßer Stellungskampf, um eigentlich den Chance als Spion zu entfernen und dabei opfert man sozusagen so eine alte Garde an Spionen halt inklusive. Genau, und nutzt halt auch noch diesen Rote Armee-Fraktion Nebenarm noch ein bisschen, um für Verwirrung zu sorgen. Und genau, das ist sozusagen der große Plan in diesem Film.
Ja, doch, ich sehe, was du meinst. Da werde ich beim nächsten Mal nochmal genauer einsteigen und drauf achten. Aber klingt erstmal für mich äußerst plausibel. Mhm. Und also, so hat man halt auch ganz schön zwei Genres in einem Film, weil das Ganze ist ja erstmal ein Spionagefilm, was man durchgängig spürt, aber dann gibt's da halt diesen Part im letzten Drittel, wo es dann halt wirklich zu so einem persönlichen Rachefeldzug wird, wo man auch merkt, so die Tonalität ändert sich ein bisschen und das Tempo ändert sich auch ein bisschen und das finde ich sehr spannend, weil das so ein bisschen shiftet und dann wieder ganz am Ende so ein bisschen zurück switcht. Mag ich.
Mhm. Genau. Und jetzt, du hattest mir schon gesagt, das Ende hat dich natürlich hart getroffen. Lass uns doch mal kurz über das Ende sprechen. Was hat denn das Ende mit dir gemacht?
Ich habe diese Hauptfigur über den Film sehr lieb gewonnen, muss ich sagen. Durch die Verbindung, die man einfach als Zuschauer mit ihm bekommt, dadurch, dass man durch diese ganzen Situationen mit durchgeworfen wird, dass man in diesem Beziehungsspiel irgendwie involviert ist und damit reingeholt wird. Und auch, ich finde diesen emotionalen Punkt auch, dass dann seine Frau umgebracht wird. Und ich kann das spüren, dass er diese Wut, die da in ihm ist, diese Rache, die da in ihm ist und werde da auf seine Seite gezogen. Ich bin emotional komplett auf seine Seite gezogen und sehe dann diesen Showdown, der da passiert, in diesem Wald, was ich eigentlich erstmal gar nicht so sehr mag. Showdown im Wald finde ich eigentlich nicht besonders cool. Da gibt ganz viele Filme, wo ich mich immer frage, warum machen die das so? Das könnte man cooler aufziehen. Hier hat es mich nicht gestört, weil es eine sehr zackige Nummer ist. Und weil da ist der Spoiler dann, weil er dann auf echt gefühlt sehr brutale und abrupte Art dann umgeschossen wird. Und das hat mich total getroffen, weil ich völlig auf seiner Seite war. Ich wollte, dass er seine Rache bekommt. Ich wollte, dass er da am Ende rausgeht als ja, strahlender Held wäre es nicht gewesen. Aber dass er da zumindest irgendwie in seinem Rachefeldzug als Sieger rausgeht über das vermeintlich Böse, was ja auch bei Spionage eh mal ein bisschen auf dem Prüfstand zu stellen ist. Aber der wird da einfach umgeschossen. Also die Figur, wo ich die emotional härteste und stärkste Verbindung habe. Und das hat mich definitiv sehr getroffen, weil das kam für mich unerwartet. Und das ich bin da emotional sehr mit diesem Tod mitgegangen, vor allem weil der da einfach so verscharrt wird und dann als anonyme Leiche irgendwann wieder ausgebuddelt wird und nicht zugeordnet werden kann. Und oh, das fand ich schon wow. Ich saß da auf der Couch, war wie vom Donner gerührt und musste das erstmal verarbeiten in ein paar Minuten, denn ich habe da einfach nicht mit gerechnet. Ich dachte nicht, das ist diese Sorte von Film, die mich da so mit so einem schweren Schlag in meine Magengrube dann einfach da sitzen lässt. Wahnsinn. Mhm. Entschuldigt heute meine Wortfindungsstörung. Ich habe die heute so ein bisschen, es waren intensive Weihnachtstage. Muss ich jetzt hier mal so sagen.
Ja.
Hat dich das nicht mitgenommen, dieses Ende? Ich fand das total krass irgendwie.
Ich habe da ähnlich wie Stammkameramann, mit dem ich immer zusammen arbeite. Wir haben so ein Faible für diese sehr, wir mögen beide keine Happy Ends und wir mögen das schon, wenn entweder das Ende offen ist oder es halt wirklich so einen Twist gibt, der uns sozusagen nochmal weitere Abgründe aufmacht. Da haben wir ein Faible für und mich hat das natürlich auf eine ganz andere Art emotional gepackt, nämlich, ja krass, die machen das einfach stark. Also es war wirklich so ein stark, der Film traut sich was, das ist mutig, das ist, das macht was, also kein Happy End und alles ist gut, sondern das hat den Film noch stärker gemacht, noch authentischer, härter gemacht, glaubhafter. Also da waren ganz viele Sachen, die in meinem Kopf rumgespukt sind. Das hat auf jeden Fall emotional was mit mir gemacht, da konnte ich drauf reagieren. Eben halt, weil es so hart war und weil es so schonungslos war und so kurz. Es wurde nicht sinnlos überhöht oder ausgestellt, sondern das ist ein knallhartes Ende. Die gehen davon aus, dass er zur Beerdigung seiner Frau gehen will und da erschießen sie ihn halt einfach dort an dem Wald und dann vergraben sie ihn auch gleich. Und das ist so bitter, richtig bitter. Und das fand ich stark.
Ich muss auch sagen, das ist vielleicht der Punkt an diesem Film, der mir am meisten im Gedächtnis bleiben wird, wenn ich jetzt mal so in ein, zwei Jahre nach vorne denke, ne? Das, ansonsten wäre das einfach erstmal ein Spionagefilm, ein guter Spionagefilm, der schön inszeniert und schön geschrieben ist. Aber ich glaube, durch dieses Ende hat er bei mir eine Note hinterlassen, die ich definitiv nicht vergessen werde und was ihn auch heraushebt. Denn auch ich fand das sehr stark. Mich hat das getroffen. Aber ich fand das sehr gut, dass er mich da so getroffen hat. Denn das hat einen sehr eigenen Touch und auch durch die Art der Inszenierung, wie dieses Ende umgesetzt ist, das ist wirklich, da wird einem die Tür so einmal richtig vors Gesicht geschlagen und das bleibt im Kopf, würde ich behaupten.
Ich würde gleich mal bei der Inszenierung bleiben. Ich hatte das auch schon mehrfach an anderen Stellen auch schon mal erwähnt, dass ich wirklich was übrig habe für diese relativ klassische Ermittlungsstruktur, wo wir einer Information zur nächsten immer folgen und wir es größtenteils aus einer Perspektive sehen. Dann bin ich meistens immer voll drinne. Wir sind ganz dicht sozusagen bei unserem Hauptdarsteller und können natürlich den Film, das ist eine andere Immersion bei mir, die sich da halt einfach aufmacht. Wir haben nicht so viele Sprünge halt da drinne und das finde ich so, das finde ich sehr gut. Und vor allem, dass es alles on location ist, also dass alles in Zürich oder in München spielt, dass du diese vielen, auch wie bei James Bond, Szenenwechsel einfach hast und dem Hauptdarsteller da folgst, das finde ich total spannend, weil es sich immer irgendwas im Bild ändert, da ist immer irgendwie Bewegung, die laufen. In diesem Film wird so wahnsinnig viel gelaufen, da gehen Türen auf und zu, ständig in einer Bahn. Also ich habe das aufgeschrieben, laufen, Türen, auf und zu, auf und zu. Also es ist verrückt, was wir hier für Tracking-Shots haben und du du kannst es mir glauben oder nicht, aber ich finde das nicht langweilig. Ich wollte dich fragen, wie fandest du denn dieses wirklich sehr viele Laufen und Türen aufmachen, Türen zumachen? Teilweise wirklich in einer Szene hast du drei Einstellungen, wo die Türen aufgemacht werden, vom Vorraum bis zum eigentlichen Hauptraum.
Ich fand das durchgängig äußerst spannend, das alles so zu verfolgen. Es war halt die ganze Zeit was los, aber das liegt auch an dieser Handkamera, ne? Durch dieses, man ist halt irgendwie so richtig mittendrin, man ist irgendwie total mittendrin und dabei und hat auch den Eindruck, dass man nicht einfach nur beobachtende Person ist, sondern manchmal wirklich wie ein Zaungast, der da einfach dabei steht in dieser Menschenmenge, wenn was passiert ist oder ne, wenn da halt durch die Gegend gerannt wird oder was auch immer. Es hat mich total mitgezogen. Irgendwie an manchen Punkten, ich habe mir hier aufgeschrieben, dokumentarischer Stil, obwohl es das gar nicht so richtig trifft, aber ich hatte wirklich den Eindruck, als wären da fast Reporter unterwegs mit so einer Handkamera, die das Ganze irgendwie begleiten und mich dann dadurch irgendwie damit reinzerren. Und es klappt. Also durchgängig hohe Spannung, selbst wenn es Passagen gibt, wo ich wirklich überhaupt gar nicht kapiere, was gerade passiert, hat es mich dennoch richtig mitgezogen. Und das ist ja auch erstmal eine Kunst für sich. Das muss so ein Film dann erstmal schaffen.
Ja. Da hast du so einen Punkt gebracht in dieser Inszenierung, ist wirklich dieser Bildlook. Den kann man wirklich richtig schön auseinanderdröseln. Also entweder alles im Studio, was super steady ist auf Schienen, auf Kamerastativen, Kamerastative auf Schienen, die dann schwenken, während sie fahren. Aber so wie wir nach draußen kommen, da sind wir sehr dicht dran und da überlegen die sich, wird aus dem Auto auf Schulterkamera, ich habe wirklich ein paar Mal Szenen zurückgemacht, wie haben sie das gemacht, das ist da keine Steadicam. Es gibt ein paar Szenen, da wird durch ein Treppenhaus gelaufen und Michael Piccoli und Lino Ventura unterhalten sich oder einmal auch der Kommissar Lohmann, gespielt von Roger Gently. Die laufen runter und der Kameramann ist mit einem Oberbeleuchter, der ein Licht direkt auf die drauf hält, laufen die sozusagen vor den rückwärts her und die Kamera ist definitiv auf der Schulter. Das merkt man sozusagen an diesen Auf- und Abwippen, merkt man das schon.
Total.
Und da sieht man immer dieses brutale, harte Frontlicht, natürlich auch sichtbar durch die harten Schlagschatten im Hintergrund. Und dass sich das Licht natürlich dann halt auch mit dem bewegt. Und das hat natürlich ein bisschen was von einer Reportage. Ne? Mhm. Du folgst jemanden und da erwartest du auch so ein Licht und du bekommst auch so ein Licht. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass sich der Yves Boisard irgendwann gesagt hat, also wir könnten hier wahnsinnig viel Geld ausgeben, um das im Studio irgendwie nachzubauen oder um so ein großes Gebäude abzusperren. Das kostet wahnsinnig viel Geld oder wir müssen andere Wege finden oder aber wir machen das quick and dirty. Wir machen das wirklich hier wirklich mit einem Dreierteam. Also Dreierteam heißt Regie und dann halt zwei Leute Kamera, einer hält die Kamera und einer hält das Licht und dann die zwei Schauspieler und dann geht das da ab. Und das spielen die komplett aus. Das ist ein Take. Da laufen die einmal runter durchs Haus und dann hast du einen Schnitt. Und draußen hast du dann wieder schön sauber abgeschwenkt, dann auf dem Stativ. Da merkt man schon, da ist dann wieder etwas mehr Ruhe da. Aber die Szenen, haben sie gesagt, um da nochmal Exposition reinzukriegen in die Dialoge, um das belebt zu halten, lass uns das doch einfach so lösen. Ich finde, man sieht, dass es ein Kompromiss ist, aber ich finde es einen coolen Kompromiss. Es nimmt mich zwar kurz raus, aber am nächsten Mal bin ich auch wieder drinne, weil die Schauspieler trotzdem halt ihr Ding da abziehen. Und da stört mich das mit diesem Licht jetzt nicht so sehr.
Nee, das hat halt den totalen Euro-Look, muss ich sagen. Das kriegt mich alleine deshalb, weil ich ja auch mit solchen Sachen groß geworden bin, wie irgendwie Serien wie Derrick oder Die Zwei oder sowas. Und der Look hier erinnert mich einfach ganz massiv daran. Das liegt an diesen unglaublich satten Farben, das liegt an diesen hohen Kontrasten, ne, und Originalschauplätze und eben dann auch noch diese Schulterkamera-Geschichte und so weiter und so fort. Das bringt mich da halt in diese Zeit zurück. Da wurden ganz viele Dinge einfach so gemacht. Und ich finde das hier in diesem Film super funktional. Das klappt einfach. Das bringt die Geschichte voran, das bringt die Spannung voran, das unterstützt auch einfach diese recht zackigen Dialoge teilweise, ne? Oder auch wirklich schnell aufeinanderfolgenden Dialoge zwischen unterschiedlichen Personenkonstellationen. Und das sind ja auch oftmals einfach sehr kleine Settings. Ganz viele Szenen in diesem Film spielen sich zwischen zwei Personen ab, manchmal drei Personen. Es gibt natürlich auch ein paar größere Szenen mit mehr Menschen, die beteiligt sind, aber das ist nicht der Kern hier in diesem Film. Der Kern ist eigentlich eher wirklich Dialoge oder auch mal Action-Sequenzen, die sich fokussieren auf ganz wenige Personen. Und das klappt in diesem Stil ganz, ganz wunderbar irgendwie. Und dann halt kombiniert mit der Musik von Morricone hier, der das Ganze dann da irgendwie unterstützt und auch zusammenhält.
Hättest du es gerade nicht gemacht, ich hätte gleich das Thema aufgemacht, die Musik hier, die wie so ein roter Faden diesen ganzen Film auch noch zusätzlich so ein bisschen zusammenhält, so ein bisschen wie als Kleister fungiert. Man könnte ja wirklich meinen, dass gerade die 70er und auch in den 80ern Morricone relativ ähnlichen Score abgeliefert hat, gerade in den Euro-Filmen, im französischen Film, wo die sich recht ähnlich sind. Und trotzdem finde ich, dass dieser Score hier schon sehr eigenständig ist, dass ich ihn raushören würde. Also würde ich jetzt das Thema hören, wüsste ich, oh, das ist vom Spion. Das könnte ich raushören. Mhm. Währendgegen ich bei dem ein oder anderen Belmondo-Film da schon eher Schwierigkeiten habe, rauszufinden, welche ist das jetzt genau. Das ist jetzt auch nicht klar, dass Sizilianer ist, aber genau. Bist du ein Morricone-Connoisseur? Magst du denn eigentlich sein Werk? Wie ist so deine Verbindung zu Maestro?
Ich muss ganz ehrlich sagen, er begegnet mir echt oft, was als Filmliebhaber jetzt kein großes Wunder ist. Der hat unfassbar viel gemacht. Mhm. Aber ich finde, und da werden wahrscheinlich jetzt ein paar Steine fliegen, aber ich finde, er hat halt auch echt ganz viel gemacht, was mich nicht beeindruckt hat, wo er dann für irgendeinen Film halt so ein Thema beigesteuert hat und das wird in dem ganzen Film immer und immer und immer und immer und immer wieder durchgedudelt, ne? Mhm. Und es gibt natürlich die Soundtracks von ihm, die sind unfassbar stark, aber es gibt halt auch ganz, ganz viel, wo es eher handwerklich ist, wo es einfach eine gute Unterstützung des Films ist und da gibt's in der Zeit definitiv Leute, die ich lieber mag. Ich habe John Barry genannt, ich habe Mancini genannt und da gibt's auch noch diverse andere, die ich in dieser Zeit einfach wirklich lieber mag und definitiv auch weit klarer, schneller und direkter raushören kann, dass die das sind, weil die für mich einen klareren Stil verfolgen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht mag. Ganz, ganz bestimmt nicht. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die er gemacht hat, die ich sehr mag. Aber ich wäre nicht der Typ, der punktgenau bei vielen Filmen, so wie diesem hier, hättest du mir den von Latz geknallt und ich hätte nicht nachgucken können, wer die Musik gemacht hat und es hätte nicht im Vorspann irgendwie drin gestanden oder im Abspann irgendwie drin gestanden. Ich hätte Probleme gehabt, ihn zu benennen.
Ach Quatsch.
Ist so. Aber krass. Liegt jetzt vielleicht auch an mir, weil ich eben nicht der große Fan bin. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Score von ihm einfach eingelegt und so gehört. Sondern ich kenne ganz viele Sachen durch die Filme, aber das war's dann auch. Und das ist halt bei den anderen großen Komponisten, gerade auch im Agentenbereich aus dieser Zeit, ist das anders. Die Scores habe ich viel, viel häufiger gehört, hatte ich viel häufiger auf den Ohren und habe ich auch explizit mal nur als Score gehört, weil ich sie oftmals einfach so einen Ticken lieber mag.
Ach, krass. Mhm. Also ich habe im Laufe meiner Zeit, wo ich mich gerade mit FilmkomponistInnen auseinandergesetzt habe, auch viel mit der Frage beschäftigt, woran macht man denn jemanden aus, so einen Filmkomponisten? Woran kann man den hören? Ich finde, so ein Alan Silvestri oder ein John Williams, den hörst du immer raus. Mhm. Immer.
Ja.
Die haben sozusagen so ihr Trademark. Während hingegen jemand wie, und den mag ich von allen fast mit am liebsten, von den größeren, und Jerry Goldsmith zum Beispiel, sehr wandelbar war. Mhm. Das heißt also, der hat teilweise Töne getroffen, die mich so bewegt haben, seine Soundtracks habe ich tatsächlich auch mit am häufigsten gehört. Aber manchmal hätte ich dir gar nicht sagen können, dass das ist, weil er so wandelbar war. Also wenn man die verschiedenen Scores teilweise hört, könnte ich dir, wenn ich es nicht wüsste, nicht sagen, dass er das halt ist. Und bei Ennio Morricone habe ich ein anderes Bild bekommen. Seine Meisterscores, wie es viele sagen, das ist wirklich sehr hohe Kunst. Er unterspielt teilweise ganz viel Szenen, weiß er ganz genau auf, vorzubereiten schon, bestimmte Themen schon vorzubereiten. Dann kommt es aber auf den Film an. Wenn dann aber die kleinen Filme kommen, die, ich sag mal so, die Schecks bringen, ja, die Rechnung bezahlen, da habe ich immer das Gefühl, der spielt immer seinen gleichen Stiefel runter. Mhm. Das ist immer die klassische, ich sag jetzt mal 15 Mann Besetzung mit einem Schlagzeuger und einem Bass und einem Saxophon und so minimalste Besetzung. Und dann spulen die da an einem Wochenende da eben halt das Ding da halt runter. Und der hat sozusagen seine Standard-Riffs, die da runtergeballert werden. Und dann geht das da halt steil. Daran erkennst du ihn aber immer wieder. Mhm. Das ist ja das Witzige. Da sind sozusagen so dieses diese typische musikalische Inszenierung seiner Themen eben halt, daran erkennt man den halt wieder. Und ich glaube, das macht halt viel aus. Dadurch, dass der so viel auch, ich sag mal so Schrott oder so, nicht Schrott, aber dass der so einfach so nebenbei so Zeugs
halt runtergekurbelt halt.
Ja. Runtergekurbelt, danke. Genau, und ich finde, da ist ein Unterschied. Und ich glaube, hier bei diesem Film, da hat er sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Es klingt halt wie das, was er schon 10 Jahre vorher schon gemacht hat. Aber eben auch nicht schlecht.
Also ja, das es ist nicht schlecht, aber es ist halt eben auch nicht der Spitzenohrwurm, den ich dann erwarten würde. Wenn ich so ein Charade daneben stelle oder so ein Ipcrest daneben stelle oder was auch immer für einen Bond-Film daneben stelle, so aus diesem Zeitbereich, ne? Die sind eigentlich alle stärker. So, Punkt.
Okay.
Das sind halt einfach, wenn Ipcrest ist ein Ohrwurm, wenn du diesen Film gesehen hast, wirst du dieses Lied normalerweise über Wochen nicht mehr los. Und das wird mir beim Maulwurf definitiv nicht so gehen. Ich fand den nicht schlecht, aber bei weitem nicht so stark wie diverse andere Vorbilder aus dieser Zeit.
Ipcrest-File, meinst du den mit Michael Caine den?
Korrekt.
Alles klar, den habe ich letztes Jahr gesehen. Hatte ich hart gegen Müdigkeit anzukämpfen.
Wow. An den
Score kann ich mich nicht erinnern.
Erstaunlich, weil der Score ist fantastisch.
Okay, aber ich habe trotzdem viel Spaß mit dem Film gehabt. Der hatte jetzt irgendwie so ein Re-Release bekommen. Aber wir schweifen ab.
Jupp, da sind wir bekannt für.
Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt rein wirklich vom Handwerk, um das noch kurz abzuschließen. Ich finde, dieser Schnitt hier, den hier Albert Jürgensen abgeliefert hat, der hat wahnsinnig gute Vorarbeit bekommen. Der läuft wirklich wie so ein heißes Messer durch Butter. Also das ist unglaublich, wie handwerklich dicht dieser Film läuft. Und diese ganzen vielen harten Szenenwechseln, die wir haben, ne, die sind in irgendwelchen Räumen, dann sind die in Vorräumen, dann sind die draußen auf der Straße. Und die Szenen, die müssen ja laufen, die müssen ja fließen. Und ich finde, und das hatte ich vorhin schon gesagt, ne, Türen auf, Türen zu, das ist das verbindende Element dieses Films. Da ist der Kit, da werden die Szenen zusammengeschnipselt beim Türen öffnen. Ich finde es total fantastisch, dass sie das hier durchzerren. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also dieses wiederkehrende Motiv. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von meinen ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe zu diesem Film, ja, tatsächlich jetzt so eng schon fast eigentlich alles durch. Ich habe alles durch. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste.
Es ist Frage. Witzig, dass du das sagst. Da kann ich deiner Frage zuvorkommen, weil genau diesen Gedanken hatte ich gerade auch. Ich bin jetzt gerade, während du gesprochen hast, natürlich habe ich wie immer sehr aufmerksam zugehört, aber gleichzeitig da mal durchgescrollt und habe bemerkt, hey, ich bin am Ende meiner Notizen angekommen.
Genau. Udo, also ich finde den Film ja ganz fantastisch, in seiner nüchternen und spröden Art zu erzählen und diesen bitterbösen Ende, das hat mir eine große Freude gemacht und ich bin froh, dass ich diesen Film tatsächlich jetzt auch physisch noch schießen konnte, gebraucht. Pydax oder Pydax, weiß nicht, wie man so richtig ausspricht.
Ja, ich sage immer Pydax, ja.
Genau, die hatten den nämlich, Fernsehklassiker nämlich nochmal rausgebracht als DVD. Den habe ich jetzt vorliegen. Da freue ich mich dann, wenn ich den mir nochmal anschauen will. Ansonsten ist der ja im Stream ja auch verfügbar.
Stimmt. Und auch ganz gute Synchro eigentlich. Ich war da ganz froh über die ein oder andere Stimme, die da um die Ecke kam.
Danke, das war doch tatsächlich mein letzter Punkt. Die Synchro, da wollte ich dich fragen, du hast ihn also auch in der Synchro gesehen?
Ja, selbstverständlich. Ich bin des Französischen leider so überhaupt und gar nicht mächtig und da macht mir das bei französischen Filmen wirklich selten Lust, das im Original und mit Untertitel zu gucken, weil ich dann doch einfach auch oft, ja keine Ahnung, zu viel verpasse oder so, wenn ich so sehr auf die Untertitel angewiesen bin. Und gerade bei Filmen aus dieser Zeit mag ich einfach die Synchrostimmen oft so gerne, so wie jetzt hier Gerd-Günther Hoffmann oder so, ne, um den mal da rauszuziehen. Ich mag das einfach, den Leuten zuzuhören. Die haben eine super Arbeit gemacht damals, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da sah ich jetzt für mich keinen Grund, mich dadurch das Französische durchzuboxen, denn ich hatte einfach kein Französisch in der Schule. Ich wurde durch Latein durchgequält und stehe da nackig in den Erbsen. Da hat mir jetzt die Synchro einfach sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich keine Schwierigkeiten, das so zu gucken.
Ja, also gerade hier Edgar Ott, du hast schon gesagt, unser lieber Gigi Hoffmann, Horst Naumann und Hartmut Beck. Ich finde es übrigens witzig, dass Hartmut Beck Heinz Bennent spricht. Heinz Bennent habe ich auch immer sehr lange verwechselt immer mit seinem Sohn. Den kennst du sicherlich auch aus Legende, ist er ja dieser kleine, die Blechtrommel.
Ja. Yep.
Der kleine Junge, genau. Die habe ich immer verwechselt, die beiden. Das ist total verrückt. Wundere mich, warum spielt denn der denn mit? Wer ist denn das? Und derweil ist das der Vater. Genau. Ja, nee. Udo, ich würde sagen, Fazitzeit.
Das kann ich recht knapp zusammenfassen. Ich bin froh, dass du den mitgebracht hast, weil der wäre mir so nicht begegnet. Ich hätte nie danach gesucht. Der wäre mir wahrscheinlich auf dem Grabbeltisch jetzt auch nicht so wahnsinnig dicker aufgefallen. Einfach weil ich im Moment, wenn ich durch Grabbeltische mich durchwühle, eher bei irgendwelchen B, C und D-Slashern hängen bleibe oder was auch immer. Oder irgendwelchen ganz seltsamen Zeugs. Und das war hier einfach eine schöne Abwechslung so von meinem Alltag, dessen, was ich gerade so konsumiere, was ich gerade so gucke, was mir gerade so auf die Mattscheibe gerät. Und ich merke immer wieder, was für einen Spaß ich einfach an diesem Genre habe. Dieser kalte Krieg, dieser paranoide Einschlag in diesem Agentengenre, gerade aus diesen Zeiten, das macht mir unglaubliche Freude und das hat es auch hier getan. Ich hatte so viel Spaß damit, ratlos durch diesen Film zu tapsen und zu gucken, was passiert und dann am Ende mit diesem Schlag in die Magengrube wirklich hart überrascht zu werden. Und mit diesem zynischen Ende auf meiner Couch schockiert sitzen gelassen zu werden. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ein paar Kritikpunkte. Ne? Ich hätte mir ein bisschen geileren Score gewünscht oder hier und da vielleicht nochmal der ein oder anderen Szene so die ein oder andere Kleinigkeit. Aber das ist alles am Ende Wumms, denn es ist ein guter Film. Das konnte ich spüren, das konnte ich sehen und das macht mir einmal mehr auch Bock auf mehr Agentenkram, denn das ist ein geiles Genre. Es macht einfach total Spaß. Könnte ich nicht jeden Tag gucken, aber kann ich immer mal wieder sehr genießen. Von daher bin ich sehr dankbar für die Filmauswahl und sehr zufrieden mit dem Streifen.
Sehr schön, vielen Dank. Ich kann dem nicht mehr viel hinzufügen, vor allem, weil ich vorhin schon so ein kleines Vorfazit ja selber schon gezogen habe. Kann aber eins sagen, ich finde das einen sehr schönen Gegenentwurf eben halt zu diesen James-Bond-Filmen. Hier ist halt einfach die Story first, diese ganze Ermittlung, die finde ich super spannend. Da ist kein Machismo drinne und keine großen Stereotype, sondern hier muss die Geschichte vorangetragen werden und die wird sehr eindrücklich zu Ende gebracht. Das hat wirklich was mit mir gemacht. Ich finde es einen starken Genrefilm, also Genrevertreter aus dieser ganzen Agentenreihe. Und ich hoffe, das ist nicht unser letzter Spionagefilm, den wir hier besprechen. Und vielleicht klopfen wir irgendwann noch die Ipcress-Files hier noch an.
Ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Ich habe da auch die Nachfolger geguckt, wo ich nicht weiß, ob man die auch besprechen müsste, aber Ipcress selber finde ich einfach wirklich richtig stark. Ist einer meiner liebsten Vertreter und definitiv besprechenswert.
Sehr schön. Da freue ich mich drauf, wenn der dann irgendwann mal hier auftaucht.
So machen wir das. So, aber dann ist jetzt demnächst erstmal Murmeltier-Time, oder?
So ist es, genau. Ich bin mir gar nicht sicher, wann dieses Gespräch veröffentlicht wird. Also es wird wahrscheinlich eher dann danach veröffentlicht werden, wahrscheinlich eher im Februar.
Aha, na dann war schon Murmeltier-Time, dann habe ich nichts gesagt.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, Udo, wir haben's.
Haben wir.
Es war sehr schön, mit dir über diesen schönen kleinen Agentenfilm zu sprechen und freue mich auf weitere Agentenfilme hier im Podcast. Da draußen, ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr der Meinung seid, der Udo hat Unrecht oder ich habe Unrecht mit irgendetwas, dann haut uns das einfach mal in die Kommentare. Habt ihr noch Ergänzungen dazu, zu dem Gespräch, haut es ebenfalls in die Kommentare. Lasst uns doch gerne eine Bewertung da und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Udo, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir und bitte steinigt mich nicht zu sehr wegen dieser Morricone-Kiste. Ich will den Mann gar nicht in den Dreck ziehen, beim besten Willen nicht.
Jeder darf seine Meinung haben. Also ich habe schon Podcasts gehört, da wurde etwas über andere Dinge viel weitaus härter gesprochen. Also da sind wir hier wahrscheinlich noch sehr
soft unterwegs.
Mir fehlt gerade das Wort soft unterwegs. Soft, ich habe heute Wortfindungsstörung. Ich beende dieses Gespräch. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Adios.